als ältester Königstitel war schon vor Narmers Zeit der des Horus im Gebrauch, schreibt der Ägyptologe Toby Wilkinson. Damit wurde der König zur irdischen Verkörperung der höchsten Himmelsgottheit. Diese Verkündigung war ebenso kühn wie unanfechtbar. Wenn der König nicht nur der Vertreter des Gottes auf Erden, sondern auch dessen Verkörperung war, drohte bei jedem Angriff auf sein Amt die Zerstörung der gesamten Schöpfung. Das Besondere der zweiten Strategie war die Verknüpfung mit einer höchsten Gottheit. Dazu bot sich das an, was der Politikwissenschaftler Erik Vögelin kosmologische Ordnung nennt. Der Versuch der frühen Staaten, ihre Macht durch den Bezug auf die kosmischen Mächte der Sonne, des Mondes und der Sterne zu legitimieren, sie damit über die irdischen Gefilde zu erheben und unantastbar zu machen. Insbesondere die Ausrichtung auf die Sonne ist populär, ist diese doch einzigartig und überstrahlt alles. Dass der babylonische König Hammurapi die Gesetze direkt aus der Hand des Sonnengottes erhielt, war nicht zu übertrumpfen. Hier drängte sich die dritte Strategie auf, die Bewegung hin zu Henotheismus. Eine Gottheit dominiert über alle anderen und Monotheismus. Es gibt keine anderen Götter. Sie ist insbesondere dort zu beobachten, wo sich Imperien bildeten. Sargon von Akkad, der sich rühmte, 34 Schlachten geschlagen und 50 Stadtfürsten besiegt zu haben, versuchte seine Retterin Inanna bzw. Ishtar als Reichsgöttin zu installieren. Mit dem Aufstieg erst Babylons und später Assyriens wiesen die Karrierewege der jeweiligen Stadtgötter Marduk und Assur in Richtung göttlicher Monarchen. Das berühmteste Beispiel ist das des Pharaos Echnaton, der die Verehrung der traditionellen Vielfalt des ägyptischen Götterpantheons untersagte und stattdessen den alleinigen Kult des Sonnengottes Aton installierte. Doch diese Möglichkeiten waren begrenzt, da in den etablierten Staaten alle Götterkulte bereits durch Tempel und Priester gestützt waren. Echnaton ist das beste Beispiel. Es gelang ihm nicht, die Priester des Amun vollends zu entmachten. Nach Echnatons Tod etablierten sie wieder die alten Verhältnisse und setzten alles daran, die Erinnerungen an den Pharao, den Erzketzer, auszulöschen. Selbst sein Sohn, Tutanchaton, zu Deutsch lebendes Abbild des Aton, erhielt einen neuen Namen, Tutanchamun, lebendes Abbild des Amun. Was hier geschieht, wird erst verständlich, beschreibt man die religiösen Zusammenhänge als das, was sie tatsächlich sind. Herrschaftsideologie, denn das ist ihre Triebkraft. Die Machtposition von Potentaten soll abgesichert, im besten Fall unantastbar gemacht werden. Doch das Problem, mit dem die ägyptischen und orientalischen Herrscher zu kämpfen hatten, ist, dass die religiöse Sphäre den politischen Entwicklungen hinterherhinkte.